Sziasztok, hogy tudod, hogy már fent így ma.
Sziasztok, Linux Fast News.
Hello, this is Linux. Two words tonight pronounced Linux.
Here comes the man from Linux Fast. And from there, there's this is having that game. There's that game.
A little boycott here.
Grüße aus Hamburg, ich bin Maurice Renk und ich darf euch diesmal durch die 20. Sendung von Radio Tux führen. Und natürlich haben wir in dieser 20. Sendung wieder einige interessante Beiträge für euch zusammengestellt. So haben wir zum Beispiel einen Beitrag über CVS, eine Buchvorstellung über Tron, Tod eines Hackers und dann haben wir natürlich noch unser Quiz und noch einige neue Sachen, auf die ich später noch zu sprechen kommen werde. Aber fangen wir doch jetzt wie immer mit unseren Linux-News an und wenn ihr up-to-date bleiben sollt, dann solltet ihr jetzt mal weiterhören. Also los geht's, die Linux-News der letzten 21 Tage. Hier sind die Linux-News. GNOME 2.0 Beta. Eine neue Beta von GNOME 2.0, J4Trinary, ist als Tarball verfügbar. Die Entwickler hoffen auf viele Tester und natürlich Bug-Reports. Binary-Pakete werden, so hoffen die GNOME-Entwickler, in Kürze ebenfalls auf den FTP-Seiten zu finden sein. Opera 6.0 for Linux Beta 1. Die erste Beta von Opera 6.0 für Linux ist da. Laut Opera Software wurde die Geschwindigkeit noch weiter erhöht und einige Funktionen hinzugefügt, die nur in der Linux-Version zu finden sind. Neu hinzugekommen ist unter anderem die Contact List. Diese erlaubt es zum Beispiel direkt aus der Liste raus, die Website der jeweiligen Person zu besuchen oder der Person über ein externes Mailprogramm eine E-Mail zu schicken. Exklusiv nur für Linux-User gibt es ab sofort eine Cookie-Verwaltung. Hier kann man möglichst gesetzte Cookies verwalten. Bezahlen für Slashdot-Inhalte. Slashdot, die Newsseite für Nerds, bietet die eigenen Inhalte nun nicht mehr so ganz gratis an. Das wurde heute auf der Homepage bekannt gegeben. Slashdot wird in Kürze Banner der Marke Skyscraper anzeigen lassen. Nun ist so etwas bei Seiten wie Slashdot nicht gerne gesehen. Wer ab sofort ein werbefreies Slashdot behalten möchte, mal abgesehen von dem kleinen Banner oben, was es jetzt auch schon gibt, der muss in Zukunft $5 bezahlen. Man kann sich dann aussuchen, auf welchen Seiten man keine Banner angezeigt haben will, zum Beispiel News, Comments und so weiter. Daraufhin kann man sich 1000 Seiten ohne Bannerwerbung ansehen. Wie es weitergeht, bleibt offen. Man darf gespannt sein, wer sich in Zukunft noch solchen Aktionen anschließt. Das waren sie auch schon, die Linux-News der letzten 21 Tage. So lala, da bin ich wieder. Nachdem ihr jetzt wisst, was in der Linux-Welt so aktuell am Geschehen ist, können wir ja eigentlich mal einen kleinen Blick nach hinten werfen. Und zwar wollen wir euch jetzt ein Buch vorstellen über ein Ereignis, das sich 1998 abgespielt hat. Dort hat man nämlich den Boris F. erhängt in einem Wald in Berlin gefunden. Boris F., das wird euch jetzt vielleicht nicht unbedingt was sagen, der ist nämlich besser bekannt als Tron. Und darum wollen wir euch jetzt mal das Buch vorstellen, Tron, Tod eines Hackers. Das hat jetzt nicht direkt was mit Linux zu tun, aber ich denke, das wird euch auch interessieren. Und darum starte ich jetzt einfach mal und los.
Mit seinem Tod wurde ein Mythos geboren. Ende Oktober 1998 fand man in einem Berliner Park den jungen Informatiker Boris F. erhängt an einem Baum. War es Selbstmord? War es Mord? So beginnt das Buch, das ich euch heute vorstellen möchte. Das Buch hat nicht direkt etwas mit Linux zu tun, aber es spielt in einer Szene und Kultur, die einigen von uns sehr bekannt vorkommen dürfte. Eines sei gleich vorweg gesagt, Tron, Tod eines Hackers, ist kein frei erfundener Roman, Krimi oder ähnliches. Das Buch basiert auf wahren Begebenheiten, Zeitungsartikeln und TV-Beiträgen und Polizeiberichten. So ist es auch verständlich, dass das Buch Hofwolf Verlag als Sachbuch geführt wird. Burkhard Schröder hat sich dem bis heute nicht wirklich geklärten Todesfall von Boris F., vielen wahrscheinlich bekannt als Tron, angenommen. Bemerkenswert in diesem Buch ist wirklich der sehr sachliche Schreibstil. Der Autor lässt während des ganzen Buches die eigene Meinung außen vor, sodass man als Leser gerade gezwungen wird, sich seine eigene Meinung über den Fall zu bilden. Das Buch untersucht das Leben des Thron in der Zeit um seinen mysteriösen Tod. So wird das Familienleben von Boris durchleuchtet, aber auch das Umfeld und die Freunde mal genauer unter die Lupe genommen. Interessant für jeden Leser sind die immer wieder auftauchenden Widersprüche bei Aussagen von Freunden und Hackerbekanntschaften. Aber auch ich möchte versuchen, in meinem Artikel hier wertfrei zu sprechen. Wer jetzt denkt, das Buch sei langweilig, da dort nur etwas aus Zeitung, TV und so weiter zusammengeschnipselt wurde, der wird sich wundern. Erstaunlich spannend ist das Buch trotz seiner sachlichen und seriösen Schreibweise verfasst worden. Das Buch untersucht nicht nur das Leben des Thron, sondern taucht auch in die deutsche und vereinzelt auch ausländische Hackerszene. Das Buch zeigt auf, nach welchen Prinzipien sich die gesamte autonome Kultur entwickelt hat und räumt dabei mit so manchen Vorurteilen auf. Bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass der Autor vorher keinerlei Erfahrungen mit der Hackerszene hatte. Ein Großteil des Buches setzt sich sogar damit auseinander, wie verschiedene Techniken funktionieren, beispielsweise das Aufladen von Telefonkarten oder das Entschlüsseln von TV-Kanälen, beides Fachgebiete Throns. Ein Großteil des Buches hat also einen sehr techniklastigen Inhalt, sodass man als Leser noch einiges dazulernen kann. Aufgeklärt wird der Tod Throns auch im Buch nicht. Weiterhin bleibt dieses Mysterium bestehen. Das Buch hilft allerdings dabei, sich eine eigene Meinung zu bilden über die Person Boris F. alias Thron, die Hackerszene und auch über unsere Journalisten und Staatsmänner. In dem Buch sind keine Verschwörungstheorien zu finden, dennoch kann das Buch trotz ernstem Thema und sachlicher Schreibweise überzeugen. Mein Tipp: unbedingt lesen und gleich an alle weitergeben, die immer stur der Meinung sind, jeder Hacker sei von Grund auf kriminell und böse. Übrigens, dem Autor hat das Prinzip der Hackerszene, nämlich freie Informationen für alle, so gut gefallen und begeistert, dass er sich dazu entschlossen hat, das gesamte Buch im Internet auf seiner Webseite zu veröffentlichen. Und ich denke, das ist auch in jedem Fall ein Besuch wert. Die Adresse lautet http://www.burks.de/thronbuch.html. Das war ein Artikel von Maurice Renk, vertont von Ingo Ebel.
Lange habe ich auf diesen Moment gewartet und jetzt ist es endlich soweit. Im letzten Radiotux Newsletter, da hatte ich euch gebeten, Leute, schickt uns Feedback, wir brauchen euer Feedback, sagt uns, wie ihr die Sendung findet, was sollen wir besser machen, was sollen wir ändern, was möchtet ihr gerne in der Sendung haben. Und das haben einige getan, ein paar E-Mails haben wir bekommen, aber vor allen Dingen im Forum habt ihr gepostet. Und da möchte ich euch jetzt mal ein bisschen was draus vorlesen. So, fangen wir an mit Marc Knorp, der schreibt nämlich, hallo. Also ich habe heute erst zum zweiten Mal eine Radiotalk-Sendung gehört, aber ich finde sie sehr, sehr informativ und auch den Weg, Informationen über eine Radiosendung zu verbreiten, finde ich eine gute Abwechslung zum Lesen von Zeitschriften, was ich sehr gerne und viel mache. Zu dieser Sendung habe ich einen kleinen Kritikpunkt, schreibt er. Erstens, die Lautstärke der Sprachbeiträge war zum Teil sehr unterschiedlich, so dass ich immer wieder nachstellen musste. Vielleicht kann man das etwas angleichen. Ansonsten freue ich mich auf die nächste Sendung, macht weiter so. Ja, Marc, da warst du nicht der Einzige, der sich darüber beschwert hat, der da Kritik dran geübt hat. Wir versuchen das mit dieser Sendung jetzt ein bisschen besser und ich hoffe, ich kriege das jetzt ein bisschen besser hin, dass ihr nicht immer am Volumenregler rumbasteln müsst, damit immer alles gleich laut ist. So, dann geht's weiter. Anonymous, netter Name, hat uns geschrieben. Tach, schreibt er. Nun will ich auch einmal meiner Verpflichtung als Netzbürger nachkommen. Diesmal klang Ingo irgendwie genervt, soll kein Vorwurf sein, kam aber irgendwie komisch rüber. Die Musik wird auch immer besser, klingt richtig gut. Die Idee mit dem Quiz finde ich auch klasse, hab gleich mitgemacht. Nur hoffentlich übernimmt ihr euch auf Dauer nicht. Ja, Ingo klang in der Tat etwas genervt, weil er etwas genervt war. Der hat nämlich die Beiträge ziemlich spät bekommen und musste dann quasi mitten in der Nacht noch die Sendung sprechen. Das ist natürlich nicht so schön, und da war müde und etwas genervt, und das hat man dann wohl auch gehört, wie du uns schreibst. Die Musik wird immer besser, da wird sich Harald Stoiber freuen, der macht nämlich unsere schicke Hintergrundmusik jetzt immer. Und den Quiz mit der Klasse natürlich, hat mitgemacht gleich. Ja, mal sehen, vielleicht hat er sogar gewonnen. Ich werde nachher mal unseren Zufallsgenerator starten. So. Da ist das nächste E-Mail. Und zwar, muss ich gerade mal den Namen gucken. Matthias Füllgraf schreibt uns. Hallo Leute, eben musste ich lesen, dass eure Voicebox-Anbieter euch auf eine 090er-Nummer umgestellt haben. So, jetzt möchte ich das nicht alles vorlesen. Kurz gesagt, er möchte uns eine Voicebox anbieten bei sich privat. Das ist sehr nett, Matthias, aber das brauchst du gar nicht mehr, denn wir haben eine neue Voicebox-Nummer. Und zwar lautet die, Achtung, 0721 151 244 632. Wenn ihr uns also wieder Feedback raufsprechen wollt und eventuell sogar in der Sendung gespielt werden wollt, dann könnt ihr da anrufen. Die Nummer findet ihr natürlich auch nochmal auf unserer Homepage in der Rubrik Radiotux. Weiterhin könnt ihr uns natürlich E-Mails schreiben, radiotux@linuxfast.de, oder in unser Forum gehen, da stellen wir pro Sendung einen neuen Thread online. So, jetzt muss ich aber aufhören und der nächste Beitrag kommt.
Ein paar Shell-Skripte waren es damals, 1986, im Geburtsjahr eines Hilfsmittels, das neben der GNU Compiler Collection einen wesentlichen Grundpfeiler von der Open-Source-Bewegung darstellt. Von dieser Urform ist das Current Version System mittlerweile zu einer stattlichen Client-Server-Anwendung geworden. Ganze 3 Jahre nach der Geburt als Shell-Skript Wust wurde es von Brian Berliner in seiner heutigen Form kodiert und bildet nicht bloß das starke Rückgrat des berühmten SourceForge-Projektes. Einen großen Dienst verbrachte CVS an der Community auch dadurch, dass es selbst Open Source ist. Wie nicht anders zu erwarten, wird sogar mittlerweile die Entwicklung von CVS mit CVS koordiniert. Was kann man damit aber genau machen? Vorab möchte ich noch anmerken, dass CVS intern auf RCS, also dem Revision Control System, aufbaut. Wenn ich also im Folgenden von einer Revision rede, dann meine ich die CVS-eigene Identifikation für die jeweilige Version einer Datei. So, genug der Vorrede. Am besten eignet sich CVS für die Versionsverwaltung von reinen Textdateien, also C-Sourcen, Shell-Skripten, Makefiles und so weiter. Für solche Dateien wird das sogenannte Merging unterstützt, was einen nicht zu unterschätzenden Komfort mit sich bringt. Dabei geht es um den Fall, dass von einer Version ausgehend 2 oder mehrere CVS-Benutzer eine Datei an unterschiedlichen Stellen verändern. Nun überträgt jeder seine Version wieder ins CVS-Repository. Alle Änderungen sollen dabei erhalten werden. In wessen Datei nimmt man nun? Hier spielt CVS seinen Trumpf aus, indem es Folgendes ermöglicht. Beim Einspielen der Änderungen in das Repository, dem sogenannten Commit, wird der Anwender darauf hingewiesen, dass bei der automatischen Erhöhung der Revision eine Version erzeugt wurde, die aber bereits vorhanden ist. Doch anstatt die eigene Änderung zu verwerfen, gestattet CVS den momentanen Repository-Stand mit einer lokalen Kopie zu verbinden, zu mergen, wie es so schön heißt. Sollte es dabei zu nicht auflösbaren Konflikten kommen, dann wird man darauf hingewiesen und muss diese im Quelltext bereinigen. Ansonsten bzw. danach kann man das Commit sogleich wiederholen. Auch wenn das hier in der Beschreibung alles etwas trocken klingt, als Softwareentwickler möchte ich nie wieder ohne Merging auskommen müssen. So, das war jetzt schon ein ziemlicher Ausritt in die Einzelheiten. Um euch aber mal einen plastischen Eindruck von CVS zu vermitteln, werde ich nun mal einen typischen Ablauf schildern. Es gibt zwar schon zahlreiche grafische Frontends für CVS, trotzdem möchte ich mich hier an die Kommandozeilenversion halten. Aber nun der Ablauf oder mein Leben mit CVS. Ich befinde mich im Hauptverzeichnis des lokalen Repositories. Im Gegensatz zu anderen Versionsverwaltungen hat man mit CVS einen mehr oder weniger vollständigen Auszug des gesamten Verzeichnisbaums auf dem lokalen Rechner. Dabei fällt mir auf, dass das Modul Documents noch nicht ausgecheckt ist. Module nennt man jene Verzeichnisse, welche direkt vom CVS-Hauptverzeichnis ausgehen. Auschecken, die verballhornte Form vom englischen Checkout, bedeutet eine lokale Datei des jeweiligen Repository-Tiles zu erstellen. In unserem Fall ist es das Modul Documents. Ich tippe also ein CVS Checkout Documents. Liest sich wie die Times.
So, jetzt möchten wir noch einen kleinen Aufruf starten, und zwar, wenn ihr eine Organisation habt, eine Look, ein Projekt am Laufen habt, ein Programm entwickelt und euch gerne präsentieren möchtet, dann seid ihr bei uns genau richtig, denn wir möchten euch ein Forum dafür bieten. Wenn ihr also eine dieser Gruppen seid, dann meldet euch bei uns unter der E-Mail-Adresse radiotux@linuxfas.de und dann können wir mal sehen, dann können wir vielleicht euer Projekt schon nächstes Mal in der nächsten Sendung vorstellen. Und vielleicht, wenn das klappt, können wir dann sogar noch ein kleines Interview mit euch hinten ranhängen. Also habt ihr dann richtig die Möglichkeit, euch gut ins Licht zu setzen. Wenn ihr Interesse habt, dann schickt uns eine E-Mail und dann sehen wir einfach mal weiter, wie wir das regeln können. Jetzt geht's weiter mit unserem Beitrag über CVS und ich übergebe das Wort mal wieder an Ingo Ebel.
Bis auf allfällige Unix-typische Optionen sind CVS-Kommandos üblicherweise sehr sprechend gehalten. Nachdem alle Dateien übertragen sind, habe ich nun eine lokale Kopie des Verzeichnisses Documents auf der Platte liegen und kann nach Herzenslust darin Veränderungen vornehmen. Sagen wir, ich möchte die Datei index.html ein wenig anpassen. Ich wechsle daher in das Verzeichnis Documents. Wenn ich jetzt aber frisch fröhlich V aufrufe und anschließend meine Änderung speichern möchte, stelle ich fest, dass die Datei schreibgeschützt ist. Ich habe nämlich vergessen, CVS zu sagen, dass ich etwas ändern möchte. Ich schreibe also in einer anderen Shell CVS edit index.html. Jetzt stehen nicht nur die Dateirechte auf beschreibbar, auch andere CVS-Benutzer können jetzt durch eine entsprechende Abfrage sehen, dass ich die Datei index.html momentan in Bearbeitung habe. Okay, auf ein neues. Ich schreibe also meine Änderungen. Muss V mit W Ausrufezeichen zum Speichern der ehemaligen Read-Only-Datei überreden und kehre an den Bash-Prompt zurück. Nach einer Viertelstunde fällt mir ein, dass ich die Veränderungen an index.html noch nicht ins Repository übertragen habe. An der CVS-Technologie nennt man das Commit. In der Praxis spricht man aber auch von Einchecken. Das tue ich hiermit. CVS Commit index.html. Jetzt öffnet sich ein V, in dem ich meine Comment Message eingebe, also den Grund, warum ich überhaupt eine Version mache und was sich geändert hat. Ich verlasse V mit WQ und werde von CVS mit einer Fehlermeldung begrüßt. Up-to-date check failed for index.html. Offensichtlich war ich nicht der Einzige, der das File heruntergeladen hat und daran herumgebastelt hat. Jetzt muss ich den Repository-Stand mit den letzten Änderungen abgleichen. Das tue ich mit CVS Update Index.html. Es erscheint eine Meldung, dass ein Merge durchgeführt wird. Da kein Konflikt aufgetreten ist, wiederhole ich nun meinen Commit-Befehl. Praktisch ist dabei, dass sich CVS meine letzte Comment-Message vorsorglich in einer temporären Datei gespeichert hat, damit ich sie beim neuerlichen Commit nicht wieder eingeben muss. Soweit mein kleiner Auszug aus dem CVS-Alltag. Ich hoffe, ihr habt nun einen ungefähren Überblick, wie das Arbeiten mit CVS aussieht. Natürlich gibt es noch viel mehr zu entdecken. Beispielsweise unterstützt CVS die Möglichkeit von Parallelentwicklung, sogenannten Branches, die anschließend selbstredend wieder zusammengeführt werden können. Im Weiteren gibt es das Kommando Annotate, mit dem man in Textdateien von jeder Zeile erfahren kann, wer diese Zeile wann und in welcher Version zuletzt geändert hat. Besonders wenn es um das Ergründen lang zurückliegender Veränderungen dreht, leistet gerade dieses CVS Future unschätzbare Dienste. Anschließend möchte ich noch anmerken, dass CVS natürlich auch Binärdateien unterstützt. Wenn ich hier bisher ständig von Textdateien erzählt habe, liegt das eher daran, dass es bei Binärdateien kein Merging oder kein Annotate gibt. Dennoch verwaltet man durchaus auch Binärdateien mit CVS, weil die reine Versionsverwaltung ja trotzdem vorhanden ist. Zu guter Letzt sei noch erwähnt, dass CVS mittlerweile auf allen Plattformen verfügbar ist. Wenn es denn sein muss, auch unter Windows. Wie immer kann ich euch nur maximalen Appetit auf die eigene Forschungsreise durch die Untiefen des Current Version Systems machen. Und wer weiß, vielleicht tauscht ihr ja euer eigenes Versionsverwaltungsprogramm gegen ein Open Source Produkt. Das war ein Beitrag von Harald Stolper, vertont von Ingo Ebel.
So, ihr wisst, immer wenn ihr diese Musik hört, dann gibt es wieder was zu gewinnen. Und die erste Runde unseres Quizzes ist vorbei. Wir haben es letzte Woche eingeleitet, ihr erinnert euch. Das Tolle daran ist, wir haben sogar einen Gewinner ausfindig gemacht. Und den Namen, den möchte ich jetzt mal nennen. Es handelt sich nämlich um niemand anderen als Markus Schindler. Herzlichen Glückwunsch nach Planek. Markus hat die richtige Lösung per E-Mail eingesandt und bekommt dafür jetzt die Packung Suse. Bevor wir jetzt zur nächsten Frage kommen, kommt natürlich erstmal die Auflösung der letzten. Bei dem Buch, von dem die Rede war, handelte es sich um eine wahre Bibel, religiöse Fundamentalisten mögen mir verzeihen, nämlich Lyon's Commentary on Unix 6th Edition. 6th Edition. Von dem australischen Professor John Lyons. Wer sich für die Interna von Unix interessiert, der sollte sich gut überlegen, ob er das Buch nicht kauft. Weiter geht's mit der neuen Frage. Diesmal geht es um ein ganz konkretes Werkzeug, das sich unter Unix schon seit ewigen Zeiten eingesetzt wird und mit dem eigentlich schon jeder auf die eine oder andere Art in Berührung gekommen ist. In den 70er Jahren mal wieder schrieb ein Mann ein Programm, das ihm beim Übersetzen seiner Entwicklung helfen sollte. Das Ganze sollte nicht einfach nur automatisch ablaufen, sondern auch noch effizient. Wer hätte das gedacht? Also dachte er sich ein System aus, das bestimmte Quelldateien eines Programms und ihre Abhängigkeiten untereinander beschreibt. Zum Beispiel ist das Binärprogramm von allen Quellen abhängig und so weiter. Wenn jetzt eine Datei verändert wird, so werden alle nötigen Schritte und nur die ergriffen, um das Binärprogramm auf den neuesten Stand zu bringen. Das Schöne an diesem Werkzeug ist, dass es nicht nur zur Programmübersetzung dienen kann, sondern auch überall sonst eingesetzt werden kann. Die Frage ist hierbei nun, wie heißt dieses Programm? Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr in die Antwortmail noch kurz eure Erlebnisse damit festhalten. Wofür setzt ihr es ein, warum benutzt ihr es und so weiter? Die kreativste und natürlich richtige Einsendung gewinnt nach dem Zufallsprinzip. Der Preis ist diesmal von Linuxland International zur Verfügung gestellt worden. Mein Gott, es handelt sich um eine Linux-Devolutionalien-Set. Gott, was ist das für ein Wort? Bestehend aus einem Schlüsselanhänger, Tux, einem Ansteck-Tux, einem Ankleb-Tux und einer Mandrake-Demo-CD. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen und es können alle teilnehmen und vielleicht gibt es diesmal etwas mehr Beteiligung als beim letzten Mal. So, die Lösung könnt ihr natürlich wieder schicken an quiz@linuxfas.de oder aber auf unsere Voicebox sprechen. Die neue Nummer habt ihr jetzt ins Forum. Da solltet ihr lieber nicht posten, weil dann weiß es jeder hinterher. Also, schreibt uns, sprecht uns die richtige Lösung aufs Band. So, ich werfe mal einen Blick auf die Uhr. Und die sagt mir, wir sind schon wieder am Ende unserer Sendung angelangt. Beteiligt an dieser Sendung waren Ingo Ebel, Harald Stoiber und Thomas Stratmann. So, und ich war natürlich auch dabei. Ach, mich hätte ich jetzt beinahe selber vergessen. Ich bin Moritz Henk. Ja, und wie gesagt, schickt uns Feedback, nochmal kurz dran erinnern. Unsere Voicebox-Nummer findet ihr auf unserer Homepage in der Rubrik Radiotux. Wenn ihr uns eine E-Mail schreiben wollt, radiotux@linuxfaas.de. Unser Forum findet ihr auch auf unserer Radiotux-Index-Seite. So, und das war's jetzt wirklich für dieses Mal. Ich verabschiede mich und in 3 Wochen ist der Ingo wieder für euch am Mikrofon und diesmal garantiert nicht genervt und ganz cool und locker und gut gelaunt. Bis dann, sag ich. Tschüss.
Radio Tux wird präsentiert von Linux for Us, www.linuxforus.de.